Es wird mehrere Operationen gegeben, die so zeitlich terminiert sind, dass sie militärisch unsinnig terminiert sind, zum Beispiel um 2 Uhr morgens oder so. Das ist ziemlich blöd. Man macht eine ordentliche Intervention, wenn gerade die Sonne aufgeht und nicht, wenn man noch 3 Stunden Dunkelheit vor sich hat oder so, dann schießt man sich selber zu oft in den Fuß. Also trotzdem hat man militärisch unsinnige Sachen angewandt, vor dem Hintergrund, dass das Primetime an der amerikanischen Ostküste gewesen ist für die Fernsehnachrichten. Das war das Kriterium für die Planung einer ganzen Reihe dieser Interventionen, also auch wenn das militärisch kontraproduktiv war.
Die in den letzten Jahren in Mode gekommenen humanitären Interventionen sind nicht unumstritten. Jochen Hippler, Publizist und Direktor des Transnational Institutes in Amsterdam, hat im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kritik der militärischen UN- bzw. UN-Vernunft zu diesem Thema gesprochen. Einsteigen zunächst Hipplers Einschätzungen bezüglich der vermeintlichen und wirklichen Ziele von eben diesen Interventionen.
Die Diskussion wird geführt in der Regel, um ein Problem zu lösen, einen Krieg zu beenden, um Massaker zu beenden, um Massenvergewaltigung zu beenden, um alle möglichen guten und von mir geteilten Zwecke zu verfolgen. Aber es wird nie auch nur annähernd versucht, zu erklären, warum denn eine bestimmte vorgeschlagene Interventionsform irgendeinen Nutzen haben sollte für die Zwecke, die man damit halt zu verfolgen vorgibt. Das ist mir relativ wichtig. Es gibt eine völlige Abtrennung eines kritischen Reflektierens des Instrumentes, nämlich Intervention, bezogen auf das Ziel, zum Beispiel eine Gesellschaft zu demokratisieren, zum Beispiel Massaker zu verhindern, zum Beispiel Frieden zu bringen. Und das bringt mir den Verdacht, dass es bei dem größten Teil der Debatte überhaupt nicht darum geht, in den jeweiligen Krisenregionen irgendwas Nützliches zu tun, sondern dass die Debatte über humanitären Interventionismus sehr viel eine innenpolitische Debatte der Länder des Nordens ist, wo die Konflikte des Südens nur zum Anlass genommen werden, aber nicht wirklich der Gegenstand sind.
Vielmehr dienen die humanmilitärischen Interventionen anderen Zwecken, so Jochen Hippler. Am Beispiel des Militäreinsatzes in Somalia illustriert er die Medienorientierung des ganzen Spektakels. Der Somali zählt herzlich wenig, der TV-Konsument in den USA hingegen einiges.
Jetzt sind also diese Soldaten gelandet, ja? Diese Marines haben jetzt ihre heldenhafte Landung am Strand vollzogen und stehen da jetzt und besetzen bestimmte Punkte und wollen jetzt anfangen, Nahrungsmittel zu verteilen, weil jeder eben weiß, dass es der Sinn der ganzen Operation darin bestanden hat, die Hungersnot zu lindern, indem man Nahrungsmittel verteilt. Dann entsteht das Problem, dass die Soldaten merken, die Leute sind gar nicht interessiert an Nahrungsmitteln. Dass zu dem Zeitpunkt der Intervention die Nahrungsmittelkrise überwiegend überwunden gewesen sind und dass sie nicht mehr genug Abnehmer für ihre Weizenlieferung finden. Das ist peinlich, das ist nämlich für die Kameras nicht besonders lustig und führte dann dazu, dass hordenweise amerikanische Militärpsychiater nach Somalia geflogen sind, um den Soldaten, die sich fragten, was machen wir eigentlich hier, zu erklären, dass das doch eine sinnvolle Operation gewesen ist. Und das führte auch dazu, dass amerikanische Hilfsorganisationen und Militärs anfingen, T-Shirts an Somalis zu verteilen, wenn sie nämlich zur Belohnung dann an die Abgabestelle von Nahrungsmitteln gehen würden, um sich ihre Nahrungsmittelrationen abzuholen. Dann wurden sie teilweise mit T-Shirts belohnt, die sie halt für wichtiger fanden als tatsächlich ihre Nahrungsmittelrationen.
Unabhängig von der realen Situation verfolgten die USA ihren Wunsch nach einer guten Presse. Damit ist ein Anliegen an Interventionen deutlich geworden, das Medienspektakel. Darüber hinaus gab es in Somalia sicherlich aber noch andere Aspekte, die die Großmächte zu dem Unterfangen bewegten. So ging es den USA wohl auch um ihre außenpolitische Stellung nach Ende des Kalten Kriegs. Sie wollten nun demonstrieren, dass sie weiterhin den Umgang mit Konflikten zentral mitgestalten und mitbestimmen werden. Auch die Bundesrepublik hatte ihre eigene Motivation dafür, zu einem späteren Zeitpunkt in Somalia doch noch mitzumischen. Kinkel und Co. schielen schon länger sehnsüchtig auf einen Sitz im Sicherheitsrat. Um zu zeigen, dass Großdeutschland weltpolitisch wieder aktiv werden will, war Somalia ein gutes Aufwärmtraining.
Es gibt also unterschiedlichste Motive und Interessen, die bei Interventionen verfolgt werden. Deshalb ist Somalia ein gutes Beispiel dafür, dass die alten antiimperialistischen Verschwörungsmuster nicht mehr greifen. In der linken Debatte zur Zeit der Invention wurde trotzdem immer wieder versucht, doch die bösen Konzerne auszumachen, die in Somalia die Fäden gezogen hätten. Dabei wurde zum Beispiel auf Nahrungsmittelkonzerne verwiesen, die die Lieferung stellten, oder auf die Aktivität von Ölkonzernen in Somalia. Zwar gab es tatsächlich Ölkonzerne, die bestimmte Zukunftspläne in Somalia hegten, als alleinige Erklärungsmuster sind solche Versuche jedoch zum Scheitern verurteilt. Jochen Hippler kommt nun zu der grundsätzlichen Frage, was eine UNO-Politik leisten kann oder eben auch nicht.
Das muss halt ernst gemeint sein, dass die Ursache dieser Intervention altruistisch ist. Das zweite Kriterium, was ich formulieren würde, ist eben, es muss eine multilaterale Intervention sein. Also wenn ein Land im Nachbarland interveniert und sagt, das ist halt nur zu eurem Besten und ich muss da halt irgendwelche Leben retten, das ist natürlich jedem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Dann hätte, sagen wir mal, Russland in Los Angeles intervenieren können, als es da die Massaker und also Massaker, diese Straßenkämpfe und diese Toten gegeben hat. Dann kann ziemlich jedes Land überall intervenieren. Dann könnte jetzt halt die Bundesrepublik in Tschetschenien intervenieren. Dann könnte China in Tadschikistan intervenieren. Und also wenn man halt wirklich das Recht hätte, irgendwo zu intervenieren, weil da Leute zu Schaden kommen, misshandelt werden oder auch umgebracht werden, wäre das Ergebnis eben ein ziemliches internationales Chaos und sowas wie Völkerrecht wird natürlich nicht mehr existieren.
Hipplers Kriterien für die gute Intervention haben zunächst mehr mit abstrakten Gedankenspielen zu tun als mit ernst gemeinten Forderungen. Denn die Strukturen in der UNO sind lediglich Ausdruck der realen Machtverhältnisse und die wiederum lassen die Hoffnung auf die faire, fortschrittliche Weltinnenpolitik schnell als Seifenblase erscheinen.
Das Problem ist jetzt aber, dass die UNO als eigenständige Institution natürlich nicht existiert, sondern dass die UNO eine Institution ist, die ein Zusammenschluss von Regierungen ist und sonst nichts. Und dass die UNO genauso viel Handlungsspielraum hat, wie die Regierungen, die sie tragen, ihr gestatten zu haben. Und das, wie wir ja wissen, zwar alle gleich, aber manche gleicher sind als andere. Natürlich, das bedeutet im UNO-Rahmen, dass nicht alle Regierungen die gleiche Einflussmöglichkeit darauf haben, die Politik der UNO zu definieren. Das heißt, ich würde mal formulieren wollen, dass die UNO nur ein Spiegelbild der tatsächlich internationalen Machtverhältnisse ist und auch nur sein kann. Dass, wenn die internationalen Machtverhältnisse nach dem Ende des Kalten Krieges wenige nördliche, westliche Staaten in eine starke Hegemonieposition gebracht haben, also praktisch die USA, Frankreich, Großbritannien, mit ein bisschen gutem Willen noch Japan und die Bundesrepublik, dann mit weitem, weitem Abstand Russland und dann China. Wenn also die internationalen Machtverhältnisse so strukturiert sind, dass, sagen wir mal, 3 oder 4 Länder international wirklich Hegemonie erreicht haben, wäre es ziemlich viel verlangt zu glauben, dass die UNO die Lage hätte, die Chance hätte, davon zu abstrahieren und einfach Politik machen zu können, die sich gegen die Interessen oder auch nur gleichgültig gegen den Interessen der sie wirklich dominierenden Länder richten würde. Das Ganze wird natürlich dadurch verstärkt, dass natürlich die Struktur der UNO durch halt diese ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat, das Vetorecht und diese ganzen Geschichten, diese sowieso vorhandenen Ungleichgewichte noch verstärkt werden.
Mit dieser Analyse lässt sich keine Reformpolitik mehr begründen, sollte man zumindest meinen. Aber während des gesamten Vortrags changierte Hippler zwischen nüchternen Betrachtungen der Welthungerordnung und unterschwelligen Reformhoffnungen. Immer wieder klang bei ihm die Möglichkeit einer weitsichtigen Entwicklungspolitik oder einer besseren, wirklich humanitären UNO-Politik an. So fand er auch bei seinem Beispiel Somalia das verborgene, gute Gesicht der UNO-Politik vor.
Die Intervention erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die größte Krise zu Ende war. Das ist nicht meine Privatmeinung, sondern das wurde unter anderem geschrieben von Mohamed Sanun, der war 92 Sonderbeauftragter, Sonderbotschafter der UNO in Somalia. Der hat von März bis Oktober 92 eine sehr effektive, sehr vernünftige Arbeit in Somalia gemacht und hat mit dazu beigetragen, dass die Entwicklung sich relativ positiv entwickelt hat. Er hat die ganze Zeit wirklich auf den Knien gerutscht und ein Telegramm und ein Telex nach New York nach dem anderen geschickt, um zu betteln. Wir brauchen jetzt Nahrungsmittel. Jetzt im März und im April ist es eigentlich schon zu spät, worauf kein Mensch reagiert hat. Es ist halt nur ein Bruchteil des Geldes, was nötig war, ist halt von den Mitgliedstaaten und von der UNO selbst zur Verfügung gestellt worden.
Die Realpolitik des UNO-Sonderbeauftragten Mohamed Sanun, für die Hitler offensichtlich einiges übrig hat, ist aber allemal problematisch. Schnell wird der koloniale Blick auf die Afrikaner reproduziert. Sie erscheinen nur noch als Adressaten der Hilfszuwendung aus dem Norden. Wer von Katastrophenhilfe redet, will meist über strukturelle Ursachen von Verelendung nichts mehr wissen. Ein Vorwurf, der bei Hitler sicherlich ins Leere läuft. Aber gerade weil er um die tiefer liegenden Ursachen von Hunger und Elend weiß und sich mit der herrschenden Weltordnung befasst, ist es umso unverständlicher, dass er immer wieder auf die Ebene alternativer Politikberatung rutscht. Man müsste nur die richtigen Leute, wie eben Mohamed Sanun, machen lassen. Die ineffiziente UNO-Bürokratie ist schuld. Diesen Eindruck hinterlassen Heblers Ausführungen. Der Schluss, an der UNO rumzudoktern, liegt bei dieser Logik nahe. Sie entspringt der Notwendigkeit des Handelns. Über die eventuell zerstörerischen Folgen von Nahrungsmittelhilfe wird nicht mehr diskutiert. Das unmittelbare Leid der Menschen in Somalia scheint sofortiges Handeln zu erzwingen. Wer sich auf diese Ebene einlässt, hat die Chance zu radikaler Kritik freiwillig aufgegeben, zugunsten des Herumdokterns an Symptomen der Weltordnung.